ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Einen wunderschönen guten Tag da draußen wünsche ich euch. Hier ist das ABS Magazin wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Und ihr wisst, bunte Themen, national, international, regional. Heute ist ein Thema, was man eigentlich in allen drei Bereichen gebrauchen kann, beziehungsweise notwendig für unser Leben hier in der Stadt, auf dem Land oder wo auch immer auf dieser Erde. Es geht heute wieder um das Thema Finanzwesen oder Finanzindustrie, je nachdem. Da gibt es so viele Namen und dazu habe ich jemanden eingeladen, einen sehr erfahrenen Herrn, der jetzt seit einigen Jahren hier in Deutschland unterwegs ist, hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Manifest. Und ich freue mich sehr, dass der Herr Peukert-Hegge heute Zeit gefunden hat, mit mir über, ja, oder im Allgemeinen, was da so hier in Deutschland und auch Europa oder weltweit passiert ist. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Peukert. Schönen guten Tag.
Hallo, begrüße.
Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und zwar nicht jetzt hier mit mir direkt im Studio sein kannst, aber die Technik macht's möglich, auch wenn es draußen so ein bisschen rauschelt und raspelt und so. Ich denke, die Zuhörerinnen können uns ganz gut hören und wir legen auch direkt los. Vielleicht erstmal was zum Herrn Peukert. Also er ist Volkswirt und hat auch Diplom in Soziologie gemacht. Dazu auch sein Doktor der Staats- und Wirtschaftswissenschaften promoviert. Das ist schon eine Menge. Also doppelter Doktor, Helge Peukert, das ist viel Arbeit. Wie bist du denn dazu gekommen, jetzt die Wirtschaftswissenschaften in Anspruch zu nehmen und was hat dich dazu motiviert?
Ja, ich war ja ursprünglich Soziologe und bin da immer brav marschiert in den Frankfurter Turm, der dann ja so vorbildlich zum Einsturz gebracht wurde oder gesprengt wurde. Und bevor das so war, habe ich da halt 20 Semester studiert. Und mich hat halt interessiert, wie kam das zur deutschen Geschichte, Nationalsozialismus und alles, was damit verbunden war. Das war das Ursprungsmotiv, warum ich da studiert habe. Und dann haben da bei den Soziologen ein paar Marxisten rumgesessen, unter anderem, das war ein sehr pluraler Fachbereich, der Fachbereich 3. Und die haben immer gesagt, die Basis ist furchtbar wichtig. Und und das war ja irgendwie die Ökonomie. Und dann musste man ja auch Veranstaltungen bei den Volkswirten besuchen. Und die waren dann gar nicht so verquast, wie das da immer behauptet wurde. Da gab es ja den Meissner und den Giri Costa und alle und den Bertram Scheffold. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, die sind ja eigentlich ganz interessant. Und da geht's ja auch um die Basis. Und und so bin ich dann halt da bei den Soziologen und bei den Volkswirten gelandet.
Verstehe. Das heißt, deine eigene Motivation auch irgendwie was zu bewegen und auch bei den Kollegen und auch Gleichgesinnten Gespräche zu finden, sich über ja neue Formen zu unterhalten, lag dir schon immer?
Ja, klar. Also als Schüler wurde ich damals irgendwie politisiert. Die erste Demonstration, das kann ich mich daran erinnern, so alt bin ich schon, ja. So alt ist der Herr Peukert schon. Da war ich bei dieser Demonstration gegen den Vietnamkrieg beispielsweise, ja.
Das ist schon lange.
Ja, das ist schon veteranenverdächtig. Und so fing das an, diese ganze Geschichte, dann die Aufarbeitung der deutschen Geschichte und all solche Dinge, die haben da bei mir halt zur Zwangspolitisierung irgendwie geführt. Und wenn man damit erstmal anfängt, hört es ja nicht mehr auf, weil das ist ja sehr interessant.
Ja, das ist so ein Endlosschleife, da kann man sich immer wieder weiterbilden und finden.
Ja, ja, uns passiert ja immer wieder was Neues auch, nicht? Und so gesehen war die Finanzkrise ja ideal für jemanden wie mich, dass man da mal so ein bisschen kritische Einsprengsel, so die allgemeine Friedfertigkeit und doch teilweise banale Diskussionskultur da reinstreuseln konnte.
Ja, du hast schon das Thema angegriffen. Also 2008, das war so zumindest für uns Öffentlichkeit das Jahr, das große Jahr, wo diese Krise passiert ist. Ich denke, dass wenn man da in das Bankenwesen oder auch in die Volkswirtschaft reingeht, dass eigentlich mehrere Krisen schon davor und danach passiert sind, was natürlich so für die Bevölkerung nicht maßgebend irgendwie deutlich gemacht wird. Vielleicht jetzt,
na klar, das hat sich über viele Jahre hat sich das so heimlich still und leise aufgebaut. Mhm. Und die Eigentümlichkeit ist ja, dass die dafür gutes Geld kriegen, dass die dann nicht mal ein paar Warnschüsse abgegeben haben. Ja. Also das betrifft die EZB, das trifft die deutschen Aufsichtsbehörden, das betrifft die Ratingagenturen, das betrifft die Politik und was weiß ich nicht alles.
Für dich 2008, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen zurück, das ist jetzt schon länger her, also 8 Jahre. Man sagt so, alle 7 Jahre sollte ja irgendwas Neues passieren. Auch im Finanzwesen, wenn man dann so einen großen Crash in der Vergangenheit hatte. Was ist denn passiert so seit 2008? Es gab die Geschäfts- und Privatbanken-Trend. Das hat eben dieses große Marken- oder Spiel vielleicht der Bevölkerung ja nicht geschenkt wird, sondern dass man das eben trennt und dass man dann private Banken, wo dann auch Menschen oder Unternehmen und ihr Leben somit organisieren können in dem Finanzwesen. Das ist aber nicht passiert. Also es ist immer noch, das Spiel läuft weiter, soweit ich weiß. Man kann ja später nochmal ein paar aktuelle Angaben nochmal machen, welche also Spiele laufen.
Ja, klar. Also meines Eindrucks nach ist es so, dass eine Menge hektische Aktivitäten eingesetzt haben, also auf EU-Ebene, international so ein paar nette Vorschläge, G20 und so. Mhm. Wenn die sich da getroffen haben, haben sie mal so 2-3 Seiten Papier verabschiedet. Klingt nett, ist aber immer unverbindlich gewesen. Mhm. Und dann hat man natürlich eine extreme Bürokratisierung in Gang gesetzt, so nach dem Motto, das ist ein bisschen erlaubt und das weniger und das nur wenn dann und so weiter, ja. Mhm. Und ich vergleiche das immer mit so einer Geschichte, wenn man da einen Rasen hat, der nicht betreten werden soll, dann muss da stehen, Rasen betreten verboten. Und in Europa hat man vor solchen Verboten eben zurückgeschreckt. Man hätte zum Beispiel Leerverkäufe, ja, das ist jetzt gedeckte sind erlaubt und nicht gedeckte nicht. Und da kann ich mich ja aber eindecken, indem ich mir die ausleihe. Und so eine ganze Kaskade von Geschichten läuft da ab. Oder diese, wenn jemand zur Bank geht, sich da irgendwelche Wertpapiere andrehen lässt, da wird ein ellenlanges Protokoll wird dann unterschrieben, was sowieso nicht hilft. Statt dass man Zertifikate einfach mal verbietet, die an Privat, an Kleinkunden praktisch dazu zu verhökern. Und also man wollte ein bisschen was regulieren, hat eine riesen Bürokratie errichtet. Und der Fehler war, dass man glaubte, man muss den Finanzinstituten nicht auch mal auf die Füße treten, richtig, ja? Und im Unterschied zu den USA hat man in Europa ja auch alle durchgezogen. Es sind 500-600 Banken pleite gegangen, zum Teil die falschen, weil die großen, die Schlawiner sozusagen, die sind immer noch da. Mhm. Aber immerhin, man hat es ein bisschen konsolidiert. In Europa war halt so eine Art soziale Bankenmarktwirtschaft oder nicht Marktwirtschaft, indem man da alles unternommen hat, da die Anforderungen, Eigenkapital oder so, nicht allzu scharf anzuziehen und nichts ist verschwunden und der Sektor ist immer noch zu groß. Und jetzt langsam zeigt sich das, dass da doch Bedarf ist. Das sieht man in Italien, bei der Commerzbank schmeißen sie ein paar Leute raus und so weiter, ja.
Das war jetzt die Trennbanken Geschichte, dass man halt eben Geschäfts- und Privatbanken trennt und
also also man hat viel Bürokratie gemacht, ja. Das ist ein riesen Regulierungsbedarf, der vor allem Banken, die mir auch am Herzen liegen, Triodos oder GLS oder Ethikbank, denen macht man das Leben schwer, weil die auch diese Anforderungen erfüllen müssen und man kann das umso leichter, je größer man ist, ja. Insofern ist das ein eindeutiger Wettbewerbsnachteil für diese kleineren Alternativbanken. Und was man eben nicht gemacht hat, ist, man hat keine klaren Reformen gemacht. Also zum Beispiel das von dir gerade genannte Trennbankensystem. Das ist, es soll ja so aussehen, man macht Geschäftsbanken, über die werden die allgemeinen Zahlungen übers Girokonto, wo das Geld reinkommt, wenn man einen Job hat, ja, und wo man dann da raus bezahlt, wenn man einkaufen geht oder so. Also so ganz lapidare Sachen, die aber doch sehr wichtig sind für uns. Also diese Geschäftsbankentätigkeit, die sollte abgetrennt werden so von Investmentbanking-Geschichten, ja. Also Mergers and Acquisitions oder dass sie da Anleihen und Aktien platzieren oder Eigenhandel betreiben oder Kundengeschäft, denen da was empfehlen. Das sollte abgetrennt werden, weil das ja doch auch ein Risikofaktor ist, wenn er nicht richtig reguliert ist, ja. Und also dass praktisch der einzelne Mensch, der eigentlich nur eine Bank haben will, um seine Transaktion zu tätigen, dass der nicht mit in der Haftung ist, wenn die Mist machen. Das ist ja unmöglich.
Mhm. Ja, Transaktion, das wäre der nächste Begriff zum Beispiel. Also die Transaktionssteuer im Allgemeinen auch ein großes Thema eigentlich.
Naja gut, klar, das sind ja also diese Finanztransaktionssteuer. Das war ja ein bescheidener Beitrag sollte das sein, dass für Finanztransaktionen auch eine Steuer anfällt, ja. Ich meine, und die hat ja wirklich sehr, sehr bescheidene Ausmaße. 0,1% auf Aktien und 0,01% auf Derivate. Und wenn man sich mal überlegt, die Mehrwertsteuer ist 19%. Also da hat man ja mit mehreren Kommastellen eine Freundlichkeit dem Finanzbereich gegenüber. Und trotzdem kommt die nicht. Und das zeigt eben, und das ist ja eine echte Sauerei, weil das wurde ja, der Schäuble hat zu so seiner Herzensangelegenheit mal erklärt, als er merkte, da sind viele Leute sauer und so. Und jetzt redet man sich immer mit anderen Sachen raus, warum es dann doch nicht geht. Und die Briten taugen da jetzt auch nicht mehr als Ausrede, weil sie ja irgendwie nicht mehr dabei sind. Das zeigt eben, die Finanztransaktionssteuer, da könnten 40, 50 Milliarden könnten da reinkommen, ja, pro Jahr. Und dass die nicht eingeführt wird, zeigt eben, dass das Politestablishment parteiübergreifend, also alle GroKos Europas, über die jetzt die Bevölkerung langsam sauer wird, dass es da doch an fundamentaler Bereitschaft mangelt, hier mal ein paar gar nicht mal so radikale Reformen durchzuführen. Das ist ja unglaublich. Stattdessen wird dann gesagt, ja, wenn ein Riester-Rentner, der kriegt dann am Ende weniger Auszahlung. Aber es ist völliger Quatsch. Wenn ich 0,1%, also wenn ich mir so Aktien kaufe für 20.000, 30.000 Euro oder so, ja, dann ist das doch im Grunde nur ein großes Bier, was da an Steuer anfällt. Also das ist doch eine Kampagne der Banken damals gewesen, die plötzlich den Riester-Rentner, den armen Kerl oder die Rentnerin entdecken, weil das wäre für die schlecht, weil bei Derivaten, das Derivatevolumen würde selbst durch so eine kleine Steuer deutlich schrumpfen, ja, weil die da ja erst hinter der zweiten oder dritten Stelle hinterm Komma Gewinn machen, oft, dann würde sich das nicht mehr lohnen. Das wäre ja toll, weil die Deutsche Bank, die hat ja einen riesen Derivatebestand. Das ist ja im Grunde, ist das ja ein Spielcasino in gewissem Sinne, wenn man sich die Bilanz da anguckt, ja. Mhm.
Ihr seid hier beim ABS-Magazin 91.8 Megahertz auf Radio X, wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Also im Grunde genommen hat sich in diesem ganzen Sektor Finanzwesen oder Finanzindustrie, je nachdem, kaum bis gar nichts getan. Und seit 2008 läuft es eigentlich weiter. Niemand ist irgendwie so daran interessiert, wirklich mal das voranzutreiben. Und eigentlich ist die nächste Krise oder die nächste Finanzweltkrise steht schon vor der Tür. Oder besser gesagt, ja, sie ist schon mehrmals passiert die letzten Jahre, nur halt eben in kleinen Formaten.
Ja, definitiv. Also das System sagen ja viele und jetzt nicht nur so Linke oder sonst was, Cassandra-Figuren, wie ich das bin oder so, sondern viele sagen das ja. Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist eine sehr konservative Institution, die Bank der Banken sozusagen, die sagen das ja auch. Und wenn man sich Studien von McKinsey oder sonst wem anschaut, dann sieht man ja, dass sich die Verschuldungsniveaus der privaten Haushalte, der Unternehmen, der Banken und so weiter, dass sich die weltweit gesehen erhöht haben, ja. Mhm. Und dass, wenn wir Europa nehmen, die Staatsverschuldung der meisten Länder, obwohl der Draghi alles tut, damit die wenig Zinsen dafür ihre Staatsanleihen zahlen müssen, dass trotzdem geht die Gesamtverschuldung der Länder geht auf 100% zu. Und irgendwann in ferner Vergangenheit, es war einmal, hat man ja mal gesagt, 60% ist die Grenze. Ja, dankeschön. Viele Länder sind doppelt drüber. Also was weiß ich, Griechenland und Italien auch und so weiter. Also unter der Schwelle, unter der Decke sozusagen, schwelt das weiter und viel ist da nicht gelöst. Deswegen müssten meiner Meinung nach da ja mal radikale Reset-Maßnahmen her. Zum Beispiel eine Schuldentilgung. Und wer verzichtet auf wie viel, ja? Mhm. Das sind so die Fragen, die sich stellen. Aber die Politik inklusive EZB operiert so nach dem Motto, wir sind nun mal auf diesem Pfad Und wir wollen die Leute möglichst nicht erschrecken und irgendwie wurschteln wir uns da weiter durch nach den alten Rezepten.
Was bedeutet das denn jetzt Reset? Also wenn du jetzt sagst Reset, klar, man drückt irgendwo aufs Knöpfchen, man kennt es und dann verändert sich alles. Das ist natürlich in einem Finanzsystem, wie wir das jetzt hier weltweit haben, nicht einfach so möglich.
Das ist natürlich immer leicht gefordert, wenn man gemütlich irgendwo sitzt und aus dem Fenster guckt. Ja, das stimmt.
Ja.
Also Reset müsste bedeuten, dass man, meiner Meinung nach, dass man zum Beispiel diese Staatsverschuldung alle drastisch reduziert, indem zum Beispiel die EZB diese ganzen Staatsanleihen aufkauft und dann verlängert auf 100 Jahre und damit sind die erstmal verschwunden. Mhm. Und das geht, ja. Und damit dann die Länder, die Staaten nicht sagen, ja, das ist prima, das machen wir jetzt gleich wieder, müsste es meiner Meinung nach wirklich eine knallharte Staateninsolvenzverordnung geben. Mhm. Das sehen ja sehr, sehr viele anders, weiß ich auch. Und das würde so aussehen, dass ein Staat wirklich pleite gehen kann. Und die Leute, die in Zukunft dann die Staatsanleihen dieses Staates gekauft haben, dass die dann halt in den dunklen Ofen, ins Ofenrohr reingucken und praktisch einen 100%igen Verlust hinnehmen. Also das wäre Reset.
Das wäre Reset.
Mhm. Eine Möglichkeit eines Resets, ja.
Also Schuldenschnitte gab es ja auch in der Vergangenheit öfters mal. Das ist ja jetzt auch nichts Neues, dieser Reset. Zumindest so.
Nee, das passiert andauernd. Da gibt es ja so einen Pariser Ausschuss, da passiert das immer, meistens mit so Ländern, die in irgendwelchen anderen Regionen dieser Welt beheimatet sind. Das passiert häufig und auch die Bundesrepublik hatte ja einen Schuldenerlass in Anfang der 50er Jahre und das war für das sogenannte Wirtschaftswunder garantiert auch nicht unerheblich und sowas müsste man einfach machen, trauen die sich halt nicht ran, weil das sind alles so kleine Füchse in der Politik, die sich da irgendwie listenreich durchschlagen und da bedürfte es mal einer Löwenstrategie, dass man sagt, so Leute, Wir hauen jetzt mal auf den Tisch, wir machen jetzt mal was Grundsätzliches, ja. Mhm. Und das ist eben nicht die Qualität oder die mentale Prägung der Politik, die ja darüber hinaus auch sehr, sehr abhängig ist von diesem Finanzsektor, denn der refinanziert den Laden ja immer, ja. Wenn man 2 Billionen Schulden hat ungefähr, dann muss da permanent recycelt werden und wenn man sich's mit der Finanzwelt zu sehr verscherzt, dann kaufen die Staatsanleihen nicht mehr, ja.
Mhm.
Und insofern sitzt man mit denen ja da irgendwo in einem Boot. Die Frage ist aber, in wessen Richtung schippert das Boot dann, ja.
Hier ist das ABS-Magazin, wie jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr. Das wäre jetzt ein Reset-Knopf, so wie der Helge Peukert das hier uns beschrieben hat, wie man zum Beispiel große Schulden tilgen kann oder abbauen kann und was das irgendwie für Länder bedeutet, die extrem verschuldet sind, ganz speziell jetzt hier in Europa natürlich. Interessant ist es, dass Helge Peukert auch ein Buch geschrieben hat, das heißt das Manifest. Und das sind einige, ich nenne sie die 10 Gebote, aber es sind eigentlich die 11 Forderungen. Die fand ich, da ist zum Beispiel auch beschrieben, die Trennbank-System, Parallelwährungen sind drinne, unter anderem auch Begrenzung von Größe von Banken, das Eigenkapital der Banken auch. Soll drastisch erhöht werden. Eine Idee der Vollgeldmonetativen wäre auch irgendwie eine Lösung. Vielleicht nochmal speziell zu deiner Arbeit, Helge, und zwar, was wichtig ist, und das habe ich so rausgefunden aus diesen Forderungen, dass man halt eben eine Art dezentrale Banken System aufbauen könnte. Also dezentral heißt halt eben, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast, nicht immer auf einen großen oder mehreren größeren Banken das verteilt wird, sondern dass es natürlich auch kleinere Banken gibt, die auch ganz andere Interessen für Privatkunden oder auch Geschäftskunden haben können. Das ist auch eine sehr interessante Idee, dieses Dezentrale. Meinst du, da gibt es irgendwie eine Chance, darauf einzugehen, auf deine Forderungen und da die dezentrale Richtlinie zu bekommen?
Ja, im Moment muss man ja auf die Dummheit der Großbanken setzen, die sich selber sozusagen so den finalen Schuss ein bisschen setzen zum Teil. Also die Commerzbank, die schrumpft sich ja jetzt kleiner, aber nicht relevant genug. Und die Deutsche Bank, mal gucken, ob die überhaupt so richtig überleben kann und wie. Mhm. Der Grund, warum ich dieses Größenlimit von 100 Milliarden, das ist halt einfach mal so in den Raum geworfen, könnte ich begründen, aber nehmen wir es mal so hin. Also 100 Milliarden, darüber soll so eine Bankbilanz nicht gehen, weil wenn sie größer ist, dann kann sie im Grunde die Politik ein bisschen erpressen. Es glaubt ja wohl keiner, dass der Schäuble zulassen würde, dass zum Beispiel die Deutsche Bank sang- und klanglos in die Insolvenz marschiert. Mhm. Das glaubt doch keiner. Mhm. Und der IWF hat ja vor nicht allzu langer Zeit gesagt, die Deutsche Bank ist die gefährlichste Bank. Sie haben es ein bisschen netter ausgedrückt, aber es ist schon richtig so gedeutet. Wäre die gefährlichste Bank der Welt, ja. Und in gewissem Sinne stimmt das. Und deswegen wird man die, also durch die Vernetztheit, durch die hohen Derivatepositionen und, ja, ist das schon zutreffend. Und man würde die garantiert nicht pleite gehen lassen. Und das ist immer so eine Art unverdientes Sicherheitsnetz, warum man dann ins Risiko gehen kann, weil man sich sagt, die Politiker, die werden dann eh Knieerweichung haben und die werden uns schon raushauen im Zweifelsfall. Das ist der Grund für diese Forderung. Und das hängt auch damit zusammen, wenn jemand sich wie Master of the Universe fühlen kann, und in Großbanken ist es ja so, dass da Millionen von Kaufkunden, Kaufaufträgen und so weiter pro Tag reinkommen. Und damit wissen die, in welche Richtung die Märkte geht, können sie auch ein bisschen bestimmen. Und dann werden die Größen wahnsinnig. Also Macht korrumpiert, auch in der Wirtschaft. Mhm. Und dann ist es halt so, die sagen, wir können nicht nur durch unser Marktverhalten die Preise ein bisschen beeinflussen, sondern wir können auch bei den Regeln an die Grenze gehen. Und die Deutsche Bank, wie viel haben die jetzt? 7.000 hat uns ja, wann waren das? Vorgestern oder wann das war, hat uns ja einer da aus der Deutschen Bank erzählt, 7.000 Verfahren haben sie am Hals. Und das ist ja wirklich teilweise echt kriminell mit Cum-Ex, und heute liest man, die Commerzbank hat da auch mitgemacht, dann die Geldwäsche in Russland, man könnte jetzt noch 20 andere Sachen aufzählen. Das heißt,
wie kann man denn dem Ganzen entgegenwirken? Wäre das denn jetzt irgendwie eine Idee, wenn wir jetzt neue ethische Banken irgendwie mehr auf den Markt bringen? Du hast vorhin einige genannt. Was ist mit Parallelwährungen, dass man sich halt abkapselt auch von diesen großen, ich sag mal jetzt feinfühlig korrupten Banken? Ja, wie kann man dem entgegenkommen? Also welche Chance gäbe es denn überhaupt in Zukunft jetzt irgendwie da zu intervenieren?
Für den Einzelnen besteht die Möglichkeit, also ich habe es ja jetzt auch nicht gemacht mit meiner Sparda, dass man die Bank wechselt und dass mal zu einer dieser Banken geht. Da zahlt man natürlich einen Preis, ja. Die GLS, die führt jetzt Kontoführungsgebühren und so weiter, kurz gesagt, ein.
80% haben sie diese erhöht. Also das war schon...
Und das geht auch nicht anders, weil die Zinsspanne weg ist wegen den Nullzinsen der EZB, ja. Mhm. Die machen halt allen Banken bezüglich ihres vernünftigen Alltagsgeschäftes, die legen die denen saure Gurken vor, ja. Mhm. Das ist so und das ist ganz, ganz schlecht. Da zahlt man also einen Preis dafür, wenn man es macht. Aber man kann sich sagen, ja, wenn ich jetzt so und so viel Euro pro Monat für ein Konto zahle, ich meine, Autoversicherung zahle ich ja nur auch. Warum soll das immer alles kostenlos sein? Und zwar ja nicht kostenlos. Diese kostenlosen Girokonten wurden ja immer querfinanziert, ja. Das ist ja schon eine Möglichkeit. Und bei der Parallelwährung, das bezieht sich ja auf Länder, die halt über die Stränge irgendwie zum Teil geschlagen haben, so à la Griechenland, ja, und die dann nicht eine Troika empfangen müssen, damit sie noch da an Euro-Trog kommen, dass die EZB ihnen da die Banknoten drüber schickt, sondern dass die sagen, das Volk hat uns so und so instruiert, war ja so in Griechenland. Und da hat der Tsipras genau das Gegenteil gemacht, obwohl er nochmal Volksabstimmung gemacht hat. Und da hätte man halt sagen müssen, wir behalten den Euro bei, aber gleichzeitig, damit wir ja unsere Leutchen da bezahlen können im Staatsdienst, führen wir die Drachme wieder ein. Und dann kursiert die Drachme da halt in Griechenland. Mhm. Und das wäre eine ganz elegante Lösung gewesen, aber das wollte scheinbar niemand.
Ja, also das wäre jetzt schon mal auch eine Lösung, diese Parallelwährung, die du genannt hast.
Ja, genau. Da fällt mir noch ein, in gewissem Sinne kann man ja unter Parallelwährung auch diese neuen Kryptowährungen diskutieren. Ja, Bitcoin war da ja immer so ein Stichwort Und das wird vielleicht den Banken eine mächtige, auch der EZB eine mächtige Konkurrenz bereiten, wenn die Menschen dann eben andere Zahlungssysteme bevorzugen. Und vielleicht unter dem Stichwort dezentral auch wird das eine Wirkung haben. Muss natürlich aufpassen, dass da nicht Betrüger sich breit machen. Gibt's ja schon Beispiele für. Also auch da bedarf es einer vernünftigen Regulierung. Aber vielleicht bringt das ein bisschen Schwung in die Szene.
Ihr seid hier beim ABS-Magazin 91.8 MHz auf Radio X, wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Regulierung, das ist doch auch mal wieder ein tolles Stichwort. Helge, vielen Dank erstmal für den kleinen Überblick. Aber wir gehen jetzt weiter auf eine Arbeit von dir persönlich und es geht um Regulierung. Also vor Jahren haben sich einige Studenten und auch Professoren gefragt, ja, was ist denn eigentlich diese Volkswirtschaft und was ist denn eigentlich Geld und wie wollen wir denn dieses definieren? Und dann merkten einige Studenten und somit haben sie auch einen Aufruf, den Volkswirtschaftslehrenden einen Aufruf in der Uni Göttingen gemacht. Das ist natürlich ein riesengroßes Netzwerk, das sich da gebildet hat, die dann gesagt haben, naja, jetzt ist irgendwie diese ganze Volkswirtschaft oder die Ökonomen haben im öffentlichen Diskurs keinen Einfluss mehr irgendwie und sie schalten sich durch zahlreiche Forschungs- und Beratungsinstitute sowie den Sachverständigenrat in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse einzubinden. Was heißt das? Du bist selbst drin in diesem Netzwerk, da sind auch die kritischen Ökonomen hier in Frankfurt, jetzt mal vielleicht für uns regionale Zuhörerin. Du bist mit drin in diesem Aufruf, diesen Fach auf den Hochschulen und den Universitäten des Volkswirtes zu verändern, zu erneuern, zu reformieren oder vielleicht erzählst du selbst nochmal was darüber.
Ja, klar, da bin ich dabei, klar. Also bevor der Finanzkrise dümpelte dieser Verein so ein bisschen als die pluralen Ökonomen. Vorher hießen die, das gefiel mir eigentlich besser, postautistisch, ja. Das fand ich eigentlich eine viel nettere Ansage. Aber na gut, man wollte den Autisten da jetzt nicht irgendwie böse und so, dann hat man sich umbenannt.
Ich denke auch, er hat mal große Assoziationen gleich.
Ja, genau. Ich habe immer gesagt, das ist doch toll, wenn man das postautistisch nennt, weil wenn sogar Nobelpreisträger als Autisten bezeichnet werden, dann holt man es doch aus der Stigmatisierungsecke raus. Aber gut, das ist eine andere Frage jetzt. Also gut, Finanzkrise und dann hat das doch einen gewissen Schub gehabt. Da gibt es jetzt 30 ungefähr Studentengruppen, inklusive Frankfurt. Und die machen ja Ringvorlesungen, Vorträge. In Frankfurt war das ja wohl letzte Woche der Anwar Sheikh von der New School University, der da war und sein neues Buch vorgestellt hat. Und die machen alles Mögliche und unter anderem haben wir ja dem Verein für Sozialpolitik den so ein bisschen klein wenig geärgert, indem wir zu zwei Jahrestagungen, weil da nämlich kritische Beiträge aus unserer Sicht immer benachteiligt oder überhaupt nicht angenommen werden, haben wir einfach eine Gegenveranstaltung vor Ort gemacht. Und das hat sehr ein ziemliches mediales Echo ausgelöst. Und führte ja dazu, dass der Verein jetzt, wenn auch nicht uns, entgegen der ursprünglichen Absprache, aber immer so eine heterodoxe, plurale Session macht, ja. Immerhin, von 30 Sessions eine dann plural und dann aber von denen er noch ausgesucht, wer jetzt der Oberpluralo des Jahres ist. Da zeigt sich eben, ist irgendwie witzig, ja. Wir könnten sauer sein, aber ich fand es eher witzig. Und jetzt ist es so, dass es halt auch eine Untersuchung gab von Frank Beckenbach, unter anderem durch Böckler und da vom Till van Treek und der Forschungsstelle für gemeinwohlorientiertes Wirtschaft, haben die eine Studie gemacht, welche volkswirtschaftlichen Lehrbüchern an den Fakultäten gelehrt werden. Und das ist so ungefähr immer das Gleiche. Und da gibt es schon eine gewisse Standardökonomie, die jetzt zwar nicht so verbohrt ist wie noch vor 10 Jahren, die doch aber von den 10 Denkschulen der Ökonomie, die es so gibt, im Prinzip nur eine zum Zug kommen lässt. Und das ist ja ein bisschen einseitig. Und aus dem Grund haben wir halt in Siegen jetzt, dank des dortigen Dekans auch, eines Wirtschaftsinformatikers, Volker Wulff, haben wir da jetzt halt einen Masterstudiengang aufgesetzt, der jetzt gerade akkreditiert wird. Und da werden eben diese anderen Denkschulen kommen auch zum Zuge, ja. Und wir wollen dort gemeinwohlorientierte Ökonomen ausbilden, die dann in NGOs oder auch beim Staat, in internationalen Organisationen, dann da mal ein bisschen frischen Wind reinbringen und sich auf die Seite der Umwelt und des einfachen Bürgers sozusagen, aus dessen Perspektive oder der Umweltperspektive heraus dann aktiv werden. Das ist so das Ziel.
Also vielfältige theoretische Ansätze sind wie zum Beispiel, ich nenne mal jetzt einfach mal, evolutorische Ökonomik, feministische Ökonomik, es gibt auch Glücksforschung, was auch immer das heißen mag, aber wäre jetzt einer der Theorien, Vielfalten, marxistische Ökonomie, ökologische Ökonomik. Das Ganze geht natürlich auch auf die Mathematiker über, also eine Methodenvielfalt, angewandte Mathematik. Projektseminare, transdisziplinäre Veranstaltungen in Fallstudien sowie Studium primär, extrem, also es ist alles ein bisschen akademisch jetzt und sehr hoch geholt, die Lehrmethoden, aber es geht natürlich ganz wichtig, worum es den Studenten oder auch euch jetzt als Netzwerk ging, die Selbstreflexion statt ungehindert halt Fragen und Sachen gar nicht mehr anzunehmen und
ja genau, das hast du schön beschrieben.
Erfragen.
Ja, richtig. Also wir hatten gestern zum Beispiel, also es ist so, dass dort wirklich auch von der Lehre her das Plural ist. Also es wird dort übrigens auch österreichische Schule oder ordoliberale Sachen auch.
Schweizer Universitäten, Hochschulen sind auch dabei.
Ja. Mhm. Und also der Nils Goldschmidt zum Beispiel, der ist ja Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft. Mhm. Und da würde ich es in diesem Leben sicher nicht mehr zum Ehrenmitglied bringen. Das heißt also, innerhalb des Lehrkörpers haben wir da auch plurale Ansichten. Dann kommt noch der Nico Pech jetzt dazu. Dann haben wir morgen eine Berufungskommission. Da geht es um eine Juniorprofessur und da wollen wir mal schauen, dass wir da wieder jemanden gewinnen, der auch wieder so eine eigene Richtung vertritt, mhm. die wir jetzt schon dabei sind, die nicht unser Schwerpunkt ist selber. Mhm. Und gestern hatten wir eine Weihnachtsfeier, da hat erstmal der Karl Christian von Weizsäcker einen Vortrag über globale soziale Marktwirtschaft gehalten und dann ging das so in so einen festiven Charakter über. Mhm. Und da haben die Studenten was mitgebracht zu essen. Einer hat Gitarre gespielt und mal so ein bisschen über Politik und andere Dinge hat man sich so ausgetauscht. Also das ist eine ganz muntere Angelegenheit. Da wollen wir noch ein Promotionskolleg da initiieren, wo also die Studenten des Netzwerks Plurale Ökonomik, die jetzt mit ihrem Master fertig sind, da fragen die sich ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und dass zumindest einige von denen dann da Dissertationen in diesem Spektrum da verfassen können.
Ja, es ist interessant, du hast eben schon ein paar Namen genannt. Es ist weltweit. Es gab jetzt auch gerade Ende November letzten Jahres erstmal die erste Tagung Ökonomie im 21. Jahrhundert. Mhm. Finde ich auch interessant, dass das jetzt so eher zukunftsgerichtet ist und es sind ganz viele weltweite Länder damit in diesem Netzwerk drin. Also ganz viele Universitäten und Hochschulen, angefangen von Argentinien, aus Österreich, Kanada, Chile, Dänemark, England, Schottland ist dabei, Deutschland auch sehr gut vertreten mit Frankreich, also Island, Israel, Italien, sogar Slowenien, auch hier Schweden. Also es ist eigentlich weltweit, es ist international, treffen sich Volkswirte und bereden, wie könnte man das Studierendenfach Volkswirtschaft auch erweitern und sie etwas breitbander aufzustellen. Es nennt sich die plurale Ökonomik. Da sind, wie schon gesagt, internationale Ökonomen, Professoren mit dabei, die das Ganze gestalten und natürlich die neugierigen und sehr daran interessierten Studenten weltweit, die sich jetzt auch Gedanken machen, was wollen wir eigentlich lernen und wo wollen wir eigentlich weiter hingehen. Also die Volkswirtschaftslehre, die den Menschen nicht als Aggregat automatischer Kalkülmaschinen, sondern als Mosaik unterschiedlicher Biografien, Motivationen und Ideen verstanden werden soll. Das ist so ein bisschen der Grund, dieser Geschichte und dass es natürlich auch eine Natur gibt, dass es Ressourcen gibt, dass es schützenwerte Mitwelt gibt und eben halt eben nicht nur Banken als eben ein Volkswirtschaftselement, das nur auf Gewinn und ja Maximierung abgeklungen wird, sondern dass es natürlich da ganz große Vielfalt, also plurale Ebenen gibt, die beachtet werden müssen. Ein sehr interessanter Ansatz.
Perfekt zusammengefasst, jawohl, so ist es.
Ja, für dich jetzt als jemand, der natürlich jetzt jahrelang schon an Universität Erfurt auch lehrt und auch hier in Frankfurt, würde ich erstmal eine Sache gerne wissen, was hat sich denn verändert in deinen Gedanken? Hast du das Gefühl, dass du auf dem richtigen Weg bist, da hinzukommen? Wo geht's hin? Wo liegt deine Stärke? Wo würdest du gerne noch mehr irgendwie in die Bücher reinpacken und den Volkswirten zu bereichern?
Ja, ich würde vielleicht eher weniger in die Bücher reinpacken, weil die sind immer so mit Details. Also ich hatte ja erst mal so ein Riesending da, ja, und dann ist ja jetzt schon manifest ein bisschen kleiner. Und ich glaube, so eine Orientierung ist sinnvoll auf noch deutlich weniger Seiten und mit diesen ganzen Details nicht, ja. Weil es verändert sich auch dauernd. Also mein Bestreben ist ja, dass man auch ein bisschen in die Öffentlichkeit durch Diskussionsbeiträge, Anregungen hineinwirkt. Mhm. Und wir machen ja auch eine Ringvorlesung da in Siegen, wo die Öffentlichkeit, so richtig sind die da bisher noch nicht angesprungen, vielleicht weil sie es auch noch nicht so gemerkt haben, dass man also da auch die Bürger da der Stadt ein bisschen einbezieht und dass die dann mal aufkreuzen. Und Das wäre so mein Bestreben. Und ich habe ja gewechselt von Erfurt nach Siegen. Ich finde, dass eben die Staatswissenschaften, so wie es ursprünglich gedacht war in Erfurt mal, dass man da ein bisschen mehr Dampf hintersetzen könnte. Und da sehe ich dann für mich in Siegen, sehe ich eher eine vernünftige Perspektive, wo man noch ein paar Jahre seines Lebens verbringt und sich da einsetzt.
ABS-Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir hätte man.
Hier ist das ABS-Magazin wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Und ihr wisst, bunte Themen, national, international, regional. Es geht heute wieder um das Thema Finanzwesen oder Finanzindustrie. Als Abschluss vielleicht nochmal, wie kann man da nochmal auch als Öffentlichkeit, also die Menschen, die jetzt ABS-Magazin hören, auch rangehen und sagen, hey, ich habe da noch eine Idee, kann ich da was einbringen? Gibt's da irgendwie Möglichkeiten, auch in so einen Kommentar zu treten mit euch?
Man kann Vorschläge machen, man kann die uns ja schicken. Mhm. Wenn jemand einen Vortrag halten will, oder eine Idee hat, wie man eine Veranstaltung, unser Modul, Modulbeschreibung, also die Seminarbeschreibung, die sind ja alle da im Internet. Und wenn man da eine Idee hat oder eine Literaturquelle oder eine Anregung, dann sind wir natürlich ganz Ohr. Mhm. Das ist klar.
Also um das jetzt nochmal zu vollenden, es gibt eine Webseite, die nennt sich klar www.plurale-ökonomik.de. Da kann man eigentlich relativ gut sich einen Überblick verschaffen, wo was stattfindet und wer an welchen Vorträgen dabei ist. Da kann man auch an die Betroffenen und das Netzwerk auch schreiben und seine Ideen einbringen, einführen. Das wäre jetzt die eine Webseite, die ich jetzt weitergegeben hätte.
Gibt's ja, und die von den Studenten, die Plurale Ökonomik, die diskutieren also, die haben so ein Basecamp, ja. Mhm. Und da wird ganz schwer hin und her diskutiert über vieles. Und das kann für jüngere Leute, also Studenten und so, kann das auch interessant sein, abgesehen davon, dass es in Frankfurt ja so eine Gruppe gibt, die so alles Mögliche macht. Das ist wirklich auch von den Meinungen der Studenten da. Die sind mit der Standardökonomie unzufrieden. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt alle so à la Anwar Sheikh einen radical oder quasi marxistischen Ansatz verfolgen. Ja. Mm. So ist das nicht. Es ist halt ein Beitrag unter vielen, die da laufen. Aber dass die Verteilungsgerechtigkeit da ein bisschen in Schieflage gerät, das erzählen uns ja jetzt selbst Mainstream-Ökonomen. Auch braucht man nur mal durch eine deutsche Stadt gehen und guckt sich mal so rum, dann merkt man das ja irgendwie.
Es gibt ja einige auch Politiker auch hier in unserer Rot-Rot-Grün oder nur Rot-Rot. Also es gibt unterschiedliche Meinungen. Die Geldschöpfung in der Staatshand zu haben, wäre schon gut. Momentan ist sie leider bei den Banken, Investmentbanken, Geschäftsbanken. Der Staat ist momentan dran gesetzt. Das ist vielleicht keine gute Voraussetzung. Reset-Knopf haben wir vorhin kurz beschrieben, wäre vielleicht eine Maßnahme, um diesen großen Staatsschulden zu entkommen und zu schauen, wie wir da weiterkommen. Aber Bankensystem mit solchen Prioritäten wird zwangsläufig immer neue Crash produzieren und die laufen ja eigentlich weiter und es verändert sich ja nicht. Das war am Anfang
unseres. Ja, und die Fläche zahlen halt immer die falschen.
Richtig, ja. Richtig.
Wenn man sich anschaut, Deutsche Bank, da wurden in den letzten 15 Jahren, wir hatten es ja bei dieser Diskussion, 40 bis 50 Milliarden an Boni verteilt für Leute, die dafür gesorgt haben, dass der Aktienkurs der Deutschen Bank völlig in den Keller gegangen ist. Mhm. Also im Grunde Versager. Also 40, 50 Milliarden haben die eingetrieben. Die sind jetzt über alle Berge oder entlassen. Da wird jetzt diskutiert, ob der gute Anshu Jain, ob der mal 3 oder 4 Millionen und der Ackermann äußert sich arrogant auch dazu, ob die von diesen gigantischen Summen, dass die da mal 3 Millionen zurückzahlen, da haben sie keine Lust zu. Das heißt also, die sind da voll aus dem Schneider. Der Steuerzahler und die Aktionäre, das sind die Dummen, ja. Das ist ja doch keine Marktwirtschaft, sondern es ist irgendwie eine pervertierte Machtwirtschaft. Und das Blöde ist halt, dass die Menschen merken, dass das irgendwo in die falsche Richtung läuft. Dann regen sie über die Migranten auf, ja. Und dann verliert Merkel ihre tollen Spitzenwerte wegen dieser Aktion da im letzten Jahr, dass da viele Leute reinkommen, ja. Statt dass sie sich vorher drüber aufgeregt haben, dass hier so ungünstig die Kosten falsch verteilt wurden für die Lösung dieser Krise. Mhm. Unter anderem durch eine Erhöhung der Staatsverschuldung damals in Deutschland. Mhm. Das ist halt traurig.
Das ist schon ein perverses Geschäft, muss man immer wieder sagen. Eine letzte Frage an dich. Wie sieht es aus? Was hast du für eine Prognose jetzt für 2017? Oder wo sagst du, das endet jetzt in 2016?
Keine Ahnung. Es ist ein instabiles System. Ich kann nur sagen, ich habe all meine ETFs, habe ich letztes Jahr verkauft, weil ich davon ausgehe, dass wir, hilft ja auch nichts in der Klima- und Währungsreform, unwahrscheinlich, ja. So ein richtiges Refugium, wenn man ein bisschen was in Sicherheit bringen will, gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Insofern ist ja auch wieder schon fast gerecht. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass von irgendeiner Ecke, die wir gar nicht erwarten, eine neue Finanzkrise über uns hereinbricht. Mhm. Das sagen Linke, das sagen Rechte, kritische Leute, ja. Aber von wo das genau kommt, sind das die amerikanischen, die Kredite, die Studenten aufnehmen, sind das die Kreditkartenzahlungen, die nicht erfüllt werden können in den USA, weil das baut sich da auch schon wieder kräftig auf. Die Leute kaufen dann teure SUVs und so weiter, wenn man sich da die Absatzzahlen anschaut. Ist das China? Keine Ahnung. Das Unschöne ist halt...
Instabil.
Es ist so instabil, man hat ein ganz schlechtes Gefühl. Und das ist wie bei so einem Mikado-Spiel. Also wo bewegt sich was? Man weiß es vorher nicht.
Also immer noch alles sozusagen in dem Christkindl-Gepäck noch drinne. Wir werden es vielleicht 2017 dann auspacken und gucken, was da drin ist. Ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, an Helge Peukert, für das Statement jetzt, Überblick der Krise, beziehungsweise was kann man verändern, wie sieht es aus auf den Universitäten hier in Deutschland. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ihr seid hier beim ABS-Magazin 91.8 MHz auf Radio X, wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Das war jetzt eine Vorproduktion, wird jetzt am 21. für euch heute gesendet. Ja, ich sage danke an Helge, alles Gute im neuen Jahr, schöne Feiertage.
Das wünsche ich dir und den Zuhörern auch.
Ja, danke, bis dahin. Also,
ciao.
Karl. Karl, wach auf, ich höre da was. Hör doch, da ist was. Ich höre es genau.
Ach, da ist nix. Schlaf weiter, Marie.
Also jetzt hörst du es auch?
Ich weiß nicht.
Hör genau hin. Da.
Also, wenn ich genau hinhöre, dann beim ABS-Magazin auf Radio X.
Was sagst du?
Ach, immer mittwochs um 4. Aber nachmittags.
ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Mittwochs, 16 Uhr auf Radio X. Wir machen, was wir wollen.